fange mal einfach an zu reden, bis ich merke, dass das Mikro funktioniert. Ja? Ihr hört mich? Wunderbar. Bevor ich heute mit der Predigt anfange, habe ich zwei andere Sachen, die ich noch erwähnen würde gerne. Und zwar eins ist eine ganz persönliche Bitte von mir. Ich predige ja immer mal wieder. Und immer mal wieder wird man danach am Ende deiner Predigt applaudiert. Und manchmal nicht. Und an sich, also ihr dürft mitnehmen aus meiner Predigt, was ihr mitnehmen wollt. Und bitte prüft auch alles. Ich habe nur für mich festgestellt, dass ich mich selbst bewerte, je nachdem, ob jetzt Applaus kommt oder nicht. Und dass das für mich ein bisschen eine Schwierigkeit ergibt. Deswegen ist meine persönliche Bitte an euch, dass ihr es einfach lasst mit dem Applaus. Das wäre ganz lieb einfach. Wenn ihr dem irgendwie eine Zustimmung ausdrücken wollt und sagt, ja, das war so, ja, absolut richtig, was du gesagt hast heute, ich werde meine Predigt mit einem Amen beenden und dann dürft ihr da gern einfach mit einstimmen und sagen Amen. Aber das ist ein bisschen leichter für mich, das ein bisschen damit umzugehen. Genau. Meine zweite Sache ist, ich war leider die ganze Woche krank und bin auch noch nicht so 100% fit. Das heißt, wenn ich mich zwischendurch hier mal auf Felix Hocker niederlasse, um einfach mich auszuruhen, nicht wundern, das ist einfach, damit ich körperlich das Ganze durchziehen kann. Genau. Aber jetzt zu unserer Predigt heute. Die Andrea hat ja schon verraten, worum es geht. Ach, danke. hat schon verraten, worum es ein bisschen geht, aber wir werden es heute im Gesamtkontext anschauen. Der Predigttext für heute ist Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 33. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Ich werde den Text Stück für Stück vorlesen während der Predigt. Aber ich werde sogar noch ein bisschen darüber hinausgehen. Wir nehmen die Verse 34 und 35 noch mit rein für den Gesamtzusammenhang. Und ich möchte mit meiner Erzählung noch ein bisschen früher anfangen. Und zwar in Apostelgeschichte 9. Einfach für den Zusammenhang. Hier in Apostelgeschichte 9 sehen wir Petrus. Und Petrus ist in Israel unterwegs, um verschiedene Gläubige zu besuchen. Und unter anderem besucht er die Stadt Lydda. Und von dort aus wird er nach Joppe, dem heutigen Tel Aviv, gerufen. Und dort ereignet sich eine Begebenheit, die eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist. Ich meine, sehr einfach, es geht um die Tabitha, auch Tabea genannt, in dieser Geschichte. Die ist nämlich eine Witwe, die sich sehr für, sie ist eine Frau, die sich sehr für Witwen einsetzt, andersrum, und für Waisen. Und die stirbt und sie holen den Petrus dazu. Und der Petrus erweckt sie wieder von den Toten, beziehungsweise Jesus erweckt sie wieder von den Toten auf. Und das ist unglaublich großes Ereignis. Wenn jemand von den Toten auferweckt wird, ey, was gibt's denn Größeres? Das ist was Wahnsinniges, Geniales und das verbreitet sich. Und der Petrus, der bleibt in Joppe, in dieser Stadt, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Um ihnen zu sagen, wer das war, der so ein großes Wunder vollbracht hat. Was gibt es Größeres als eine Auferstehung? Ich will heute eine Behauptung aufstellen, dass es gibt 6 Männer aus der Stadt Joppe, die etwas später etwas erlebt haben, was genauso groß oder was vielleicht auch sie noch mehr in Staunen versetzt hat. Und davon werden wir nicht nur diese Woche hören, sondern auch nächste Woche, denn bei der Predigttexteinteilung wurde diese Geschichte in die Hälfte geteilt. Das heißt, wer heute hier ist, schreibt euch in den Kalender, ihr wollt nächste Woche wiederkommen, damit ihr die Gesamtgeschichte bekommt. Aber lasst uns anfangen zu lesen. Also Apostelgeschichte 10, 1 bis 33. In Caesarea, also Caesarea ist ungefähr 50 Kilometer von Joppe entfernt, lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte: Cornelius! Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm: Deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Während also Petrus in Joppe den Menschen von Jesus erzählte, fängt Gott seine Vorbereitungen für das nächste große Ding in Caesarea an. Hier wird uns Cornelius vorgestellt, ein Römer, ein Befehlshaber über circa 100 Mann, ein Gottesfürchtiger. Das bedeutet, er hat sich für den Glauben an den Gott von Israel entschieden und tat dies vom ganzen Herzen, auch wenn er nie offiziell zum Judentum übergetreten ist. Und diese Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit, mit der Cornelius den Glauben auslebte, färbte sich ab auf seine Familie, auf seinen Haushalt, auf die Männer, die er anführte. Und zu diesem Mann schickt Gott einen Engel und gibt ihm einen Auftrag. Und das Erste, glaube ich, was wir hier aus diesem Text lernen können, er gibt ihm einen Auftrag und was macht Cornelius? Er macht's. Er macht's einfach. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Cornelius verstanden hat, was das genau jetzt bedeuten soll. Er kriegt keine Erklärung, warum genau er diesen Mann jetzt zu sich holen sollte, von dem er noch nie was gehört hatte. Er hat keine Ahnung, was passieren würde, wenn der dann da ist, warum er überhaupt gehen soll, also überhaupt kommen soll oder worum es gehen soll. Und er hat auch keine Zusicherung, dass dieser Kerl, dieser Simon Petrus, auch wirklich kommen wollen würde. Ich meine, wenn ich, stellt euch das mal vor, jemand kommt auf euch zu und sagt: Hey, ein Engel hat mir gesagt, ich soll dich holen, lass uns mal 50 Kilometer, 2 Tage zu Fuß reisen, in die nächste Stadt darüber. Ich weiß auch nicht, worum es geht, aber komm mal bitte mit. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob Cornelius da überzeugt war, dass das alles glatt laufen würde. Aber Cornelius macht's. Er vertraut darauf, dass wenn Gott ihm etwas aufträgt, dass es seine Aufgabe ist, zu gehorchen. Auch wenn nicht alles drumherum geplant oder geklärt ist. Er macht seinen Schritt des Gehorsams und vertraut das Gesamtkonzept Gott an. Das ist eine Haltung, die von Vertrauen, von Respekt, von Liebe geprägt ist seinem Gott gegenüber. Und jetzt ist Gehorsam ja ein Thema, was in der Bibel sehr häufig vorkommt. Gehorsam gegenüber Gott ist ein Ausdruck der Liebe. Das ist die Aussage, die wir in Johannes 14, Vers 15 haben. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Aber sind wir mal ehrlich, Gehorsam ist jetzt nicht das, was uns unbedingt leicht fällt. Ich weiß es von mir, da rebelliert was in mir gegen. So, ich weiß doch selber. Ja. Wir verbinden Gehorsam manchmal mit einem negativen Anklang, warum auch immer, weil wir es damit verbinden, dass wir unsere Selbstständigkeit aufgeben und dann könnte jemand anders ja uns was sagen, was wir gar nicht wollen. Könnte es hier jemand irgendwie uns was aufzwingen? Und ja, in gewisser Weise stimmt es, dass wenn wir gehorsam sind, dann geben wir unsere Selbstbestimmtheit, wir übertragen es jemandem. Also wir übertragen, dass jemand anders das Recht hat, zu sagen, was gut und was richtig ist. Und wir vertrauen dieser Person. Und darum geht es nämlich. Wir machen es in einem Vertrauen. Wir machen es in der Gewissheit, wenn wir das Gott gegenüber machen, in der Gewissheit, dass wir getragen werden. In einer Gewissheit, dass er uns mit Liebe wohlgesonnen ist, dass er eine gute Sache vorhat mit uns. Und deswegen können wir ihm auch diesen Gehorsam schenken. Denn Gott ist als König, als Schöpfer dieser Welt, eigentlich gebührt ihm sowieso jeder Gehorsam. Aber er will es uns nicht aufzwingen. Er will nicht, dass er sagt, ja, ihr müsst einfach, sondern er gibt uns die Möglichkeit, uns freiwillig für diesen Gehorsam zu entscheiden. Weil eine freiwillige Unterordnung unter jemand, eine freiwillige Unterordnung unter Jesus Christus ist ein größter Ausdruck von Vertrauen, von Liebe. Es ist ein Geschenk, weil wir ihm Freude bringen wollen. Weil wir wissen, dass er alles getan hat und wir ihm zurückgeben wollen. Einfach damit er sich dran freut. Denn was drückt Liebe mehr aus, als zu tun, was einem aufgetragen wird, auch wenn man noch keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll? Was drückt mehr Vertrauen aus? Und das Gleiche sehen wir bei Cornelius. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, Tabea, ist gut, verstehe ich, aber wenn ein Engel mir sagen würde, was ich tun soll, dann wäre das sicher gar kein Problem. Also so eine Erscheinung wie im Cornelius, dann würde ich es absolut sofort machen. Aber manchmal weiß ich doch gar nicht genau, was Gott will oder wie das denn funktionieren soll. Da habe ich jetzt eine Gegenfrage. Das ist vielleicht für die meisten Eltern nachvollziehbar. Wenn ihr aus dem Haus geht und ihr wollt, dass eure Kinder oder jemand anders aus der Familie noch irgendwas Bestimmtes erledigt oder macht, wenn ihr weg seid. Ihr habt eine Aufgabe für sie. Wie vermittelt ihr das denen? Ich würde mal raten, ihr schreibt es wahrscheinlich auf. Ihr habt es ihnen vielleicht schon gesagt, aber damit sie sich wirklich dran erinnern, ne? So vor allem so jetzt die Kinder und Teenager, da vergisst man auch, dass ich weiß es auch von mir, geht ein Ohr rein, anderes Ohr wieder raus. Man schreibt es auf einen Zettel. Und dann pappt man das vielleicht auf den Kühlschrank oder an die Tür, sodass es sichtbar ist. Da kann jeder nachlesen, was sie zu tun hatten, auch im Detail. Ich meine, vielleicht modernerweise schreibt man vielleicht auch eine WhatsApp, aber die kann man auch draufklicken und wieder weg. Der Zettel ist schön deutlich. Also man schreibt es auf. Und wisst ihr was? Gott hat das auch gemacht. Der hat auch aufgeschrieben. Er wusste, wir müssen es manchmal nachlesen. Liebt einander. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Eure Gedanken richtet auf das, was rein und gut ist. Seid geduldig. Nutzt eure Gaben für das Wohl der anderen, für die Gemeinde. Ermahnt einander, ermutigt einander. Flieht vor dem Teufel, gebt euren Körper nicht Lüsten und Launen hin. Respektiert und betet für die Obrigkeiten. Ich habe keinen spezifischen Vers nachgeschaut. Das sind die Dinge, die mir jetzt spontan, also die mir bei der Vorbereitung spontan eingefallen sind. Aber das sind alles Dinge, die uns die Bibel lehrt. Wenn wir darauf warten, dass ein Engel vom Himmel uns sagt, was wir zu tun haben, sollten wir die Zeit dazwischen vielleicht dafür nutzen, darüber nachzudenken, ob wir das, was Gott uns schon längst gesagt hat, die Dinge mit auf dem Post-it-Zettel am Kühlschrank, ob wir die schon machen. Denn sind wir nicht in dem treu, was uns klar und deutlich aufgeschrieben ist, wie denken wir eigentlich dann, dass wir dann treu sein werden, wenn uns ein Engel erscheint? Cornelius war gehorsam. Nicht erst, als der Engel kam. Seine Almosen, seine Gebete, sein Zeugnis seinen Mitmenschen gegenüber, das zeigt uns, dass er vom Herzen dem gehorchte, was Gott ihm bereits gesagt hatte. Von dem, was er verstanden hat von Gott. Und Gott konnte ihn für diesen entscheidenden Moment im Christentum, auf den wir jetzt hier zugehen in dieser Bibelgeschichte, gebrauchen, weil er bereits im Kleinen treu war. Das ist das, was der Engel ja auch sagt. Deine Almos und deine Gebete sind vor Gott nicht verborgen geblieben. Es hat mir gezeigt, was dein Herz hat, was da los ist, dass du treu bist. Und so kann ich dir einen neuen noch was geben. Also das Erste, was wir heute lernen, ist Gehorsam Jesus gegenüber, ist ein Ausdruck der Liebe und des Vertrauens. Also wenn Gott spricht, dann ist die Frage an mich und an dich, mach ich's? Lesen wir weiter ab Vers 9. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag. Und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene, vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hat. Heute haben wir es mit den Visionen. Jetzt sind wir also wieder in Joppe bei Petrus und er nimmt sich Zeit zum Beten. Und ob er während dem Beten Hunger bekam und dann nach Essen fragte oder ob er einfach die Zeit nutzte, während das Essen sowieso vorbereitet wurde, um zu beten, weiß es nicht so genau, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber was interessant ist, ist schon, dass er hungrig war während seiner Gebetszeit. Weil wenn man darüber nachdenkt, welche Vision er hat, geht nämlich um Essen. Und ich habe mich gefragt, ob Petrus hier vielleicht im ersten Moment gedacht hat, das ist hier eine Versuchung. Ich bin hungrig und hier wird mir sozusagen was vorgesetzt, aber das darf ich ja nicht essen, also ich muss unbedingt widerstehen. Vielleicht. Aber gleichzeitig checkt er auch irgendwie, dass es hier Gott ist, der mit ihm redet, weil er spricht ihn als Herr an. Ich kann nachvollziehen, dass Petrus nach dieser Version verwirrt war. Dass er nicht genau wusste, was genau jetzt das heißen soll. Also ich, hätte ich so eine Vision gehabt, wäre ich auch verwirrt. Ich meine, die Botschaft der Vision an sich ist sehr deutlich. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sage du nicht, dass es unrein ist. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Wir dürfen nicht bestimmen, was vor Gott Sünde ist, was von ihm aus gesehen richtig oder falsch ist. Allein Gott darf das bestimmen. Und das ist eine wichtige Wahrheit, an die wir immer wieder erinnert werden müssen. Warum? Weil die Kirchengeschichte voll davon ist, wo Menschen gesagt haben, ja, das ist aber falsch, nee, das darf ein Christ nicht machen, das und das, was aber Dinge waren, die nie geschrieben standen, die nicht in der Bibel zu finden sind. Und Dinge, die dann Menschen davon abgehalten haben, Jesus kennenzulernen, weil ihnen dieses Regelwerk vorgesetzt wurde. Ich habe einfach zwei kleine Beispiele mir rausgesucht. Die Bibel macht uns zum Beispiel keine direkten Kleidervorschriften oder sagt uns, dass wir unsere Haare nicht blau färben dürfen oder dass Frauen nur Röcke tragen müssen. Das sagt uns die Bibel nicht. Genauso sagt uns die Bibel auch nicht, dass wir kein Glas Alkohol trinken dürfen. Sie sagt, wir sollen uns nicht betrinken, nicht berauschen, ganz klar. Aber dass wir nicht Alkohol irgendwie anrühren dürfen, das steht nicht drin. Das sind Sachen, die Menschen festgesetzt haben und es immer wieder auch in Kirchen gepredigt wurde, dass solche Dinge. Jetzt will ich nicht sagen, dass manche dieser Traditionen und Empfehlungen nicht sehr hilfreich sind und vielleicht sogar super empfehlenswert. Denn gerade beim Alkohol, wenn du mit deinen Grenzen nicht klarkommst, dann lass es lieber gleich, dann rühr es gar nicht erst an. Und wenn du jemanden dabei hast, der vielleicht ein Problem damit, dann ist das ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn du dann auch gleich den Alkohol weglässt, weil es dann für den anderen leichter wird. Also es kann sehr sinnvoll sein, sehr, sehr gute Sachen sein. Aber wenn wir jemanden, der gerade ein Bier getrunken hat, hier gerade in Bayern, verurteilen und sagen, du sündigst, weil du ein Bier getrunken hast, dann tun wir etwas auferlegen, was nicht von Gott kommt. Dann tun wir ihm auch irgendwie eine Speere in den Weg setzen, Jesus kennenzulernen. Das Gleiche gilt auch für Kleidungssachen. Ja, es ist sehr sinnvoll, darauf zu achten, wie ich mich kleide, weil ich will keine Versuchung, kein Stolperstein für meinen Nächsten sein. Es ist wichtig, dass ich darauf achte. Aber wenn jemand sich nicht mehr traut, in deinen Gottesdienst reinzukommen, weil er halt vielleicht nur die Jogginghose hat und nicht hier sich schicker gemacht hat für den Tag, dann habe ich wieder eine Grenze gesetzt, die ihn von Jesus abhält. Und das sollen wir nicht. Wir sollen nicht etwas unrein nennen, was Gott rein nennt. Also die Aussage der Vision von Petrus ist wichtig und sie ist klar und wir sollen immer wieder drüber nachdenken. Wir müssen uns die Frage stellen, setzen wir Grenzen oder Barrieren, die von Gott gar nicht so gegeben sind? Erheben wir Traditionen so groß, dass sie Menschen vom Evangelium abhalten? Ich glaube also, Petrus war nicht verwirrt wegen der Aussage. Er war verwirrt, weil er nicht wusste, worauf sich die Aussage bezieht. Er wusste doch, er hatte ja mal ein Gespräch mit Jesus, dass das Essen ja einen nicht unrein macht und sowas in Matthäus 15, Vers 11, wo das halt steht, dass nicht das, was in den Mund hineinkommt, sondern was aus dem Mund herauskommt, macht uns unrein. Also ich glaube, Petrus war schon irgendwie so, es könnte um Essen gehen, könnte aber eigentlich gar nicht, dass es wirklich um Essen geht. Aber worum denn genau? Er wusste noch nicht, worum es gehen sollte. Also ihm fehlte mal wieder das Gesamtbild. Genauso wie beim Cornelius davor. Er wusste nicht, worum es insgesamt geht. Und es geht uns vielleicht manchmal auch so, dass Gott uns Dinge aufzeigt und wir sagen, ja, das stimmt, voll, ja, cool. Also mir geht das manchmal beim Bibellesen so. Und ich denke so, ja, voll interessant, stimmt. Aber ich weiß noch gar nicht, wofür das jetzt da ist. Warum ich das jetzt gerade erfahren habe. Irgendwie spielt es noch keine Rolle direkt in meinem Alltag. Und da, glaube ich, ist es so unglaublich wichtig, das im Herzen zu bewahren. Weil Gott arbeitet an uns schrittweise. Er zeigt uns Schritt für Schritt manchmal Dinge auf. Und manchmal nutzt er gerade die Zeiten der Ruhe, die Zeiten des Gebets, wo wir zu Jesus kommen, um uns etwas zu zeigen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, worum es geht, aber wir sollen unser Herzen offen behalten, lernbereit bleiben hier. Und lass uns mal weiterlesen, ab Vers 17. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte: Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und gehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Ist euch etwas aufgefallen? In diesem Augenblick, gleichzeitig, während er noch nachdachte. Jeder ist irgendwie woanders beschäftigt gerade, aber Gott ist schon dabei, die Puzzlestücke zusammenzufügen. Er ist dabei, etwas zu machen, etwas vorzubereiten. Ja, was die anderen, was jeder einzelne Beteiligte noch gar nicht sieht. Und das Interessante ist, Petrus bekommt keine Erklärung für seine Vision. Er bekommt nur den nächsten Schritt aufgezeigt. Er sagt, hey, da sind Leute da, komm, geh mal runter. Geh mit ihnen. Mach dir keine Sorgen, geh mit ihnen. Du hast noch keine Ahnung, was die Vision bedeutet, du weißt nicht, warum diese Leute hier sind, mach's einfach. Und das finde ich so spannend, weil es uns einfach verdeutlicht, wir müssen nicht immer alles schon verstehen, um Jesus nachzufolgen, um ihm zu gehorchen. Oft geht es doch einfach nur um den nächsten Schritt. Also warte nicht auf die nächste große Erkenntnis oder den Gesamtplan, sondern gehorche der Erkenntnis, die Gott dir bereits gegeben hat. Ich finde das so unglaublich wichtig, ich werde es einfach nochmal sagen. Warte nicht auf die nächste große Erkenntnis oder den Gesamtplan, sondern gehorche der Erkenntnis, die Gott dir bereits gegeben hat. Wir lesen weiter ab Vers 21. Da stieg Petrus hinunter und sagte: Ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten: Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweisung, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen macht er sich mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe. Also wir erfahren später, von 6 Männern wird er begleitet. Ich habe mich gefragt, als ob Petrus so langsam eine Ahnung bekam, worum es ging, als dann plötzlich vor seiner Tür nicht-jüdische Diener und Soldaten standen und ihn zu einem römischen Hauptmann nach Hause bringen sollten. Warum betone ich diese Worte so oder warum ist das so bedeutsam? Man muss verstehen, dass damals oder in der Ansicht von strenggläubigen Juden Römer oder halt eigentlich alle, die nicht Juden sind, nicht rein waren. Sie waren nicht gerettet in dem Sinne. Diese Menschen, also ihr Verständnis war, dass Gott nur das Volk Israel ausgewählt hatte und dass das Heil oder die Erwählung und die Rettung halt dem Volk Israel, also dem jüdischen Volk gehörte. Und deswegen haben strenggläubige Juden den vermieden, zu den anderen, also nicht Kontakt, man hat ja miteinander zu tun gehabt, musste man ja, aber Petrus sagt später mal, mir ist nicht erlaubt, in das Haus hineinzugehen, also ich darf da nicht rein, weil die Gefahr da war, dass man dann unrein werden würde, weil die sich ja nicht an die Reinheitsgebote halten. Diese Menschen konnten ja nicht rein sein, sie konnten ja nicht genauso dazugehören, weil sie waren halt nicht ins jüdische Volk geboren. Sie konnten sich nicht rein sein, weil sie die Reinheitsgebote gar nicht gehalten haben, die ihnen ja gezeigt wurde als Juden. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Denken, was wir aus dem Alten Testament vermittelt bekommen. Da gibt es doch einige andere Geschichten, die uns aufzeigen, dass Gott das Volk Israel eigentlich fürs Licht der Welt bestimmt hat, für alle Völker, und er auch zu anderen redet. Aber es war das Denken in den Köpfen von den Leuten damals. Und das war jetzt auch nicht mal irgendwie böse gemeint und man kann auch nicht sagen, dass es diskriminierend war. Das war einfach ihr Verständnis davon, dass Gott das Heil halt den Juden gab und dass sie das ausgewählte Volk waren. Und dieses Verständnis hatte sich bei Petrus noch nicht so wirklich gelöst, obwohl er jetzt Christ war. Petrus fühlte sich mit seiner Botschaft von Jesus vor allem zu den Juden gesandt, zu seinen Landsleuten. Weil immerhin war ja Jesus der Messias, der Retterkönig, den die Juden erwarteten. Und jetzt schickt der Heilige Geist Petrus aber auf eine Reise mit Nichtjuden zu einem nichtjüdischen Haushalt. Und das ist ein ganz entscheidender Moment in der Zeit, in der Geschichte des Christentums. Weil ja bis jetzt war das Christentum fast ausschließlich auf die Juden beschränkt. Und wir wissen, dass es nicht Gottes Plan ist. Wir wissen, dass Jesus für dich, für mich gekommen ist. Für jeden einzelnen Menschen dieser Welt, egal aus welcher Nation, aus welchem Hintergrund, aus welcher Prägung wir kommen, er hat die Herrlichkeit verlassen, ist ans Kreuz gegangen, hat die Schuld dort getragen, damit Gerechtigkeit und Vergebung geschehen kann, damit Gott vergeben kann, aber die Sünde trotzdem bestraft wird. Ja, Jesus ist auferstanden, um uns das, seine Macht zu zeigen, um uns diese Gerechtigkeit zu übertragen an jeden, der an ihn glaubt und das für jeden Einzelnen, der an ihn glaubt. Wenn wir Jesus Vergebung annehmen, wenn wir anerkennen, dass wir ihn brauchen, wenn wir, wie die Bibel sagt, mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass er Herr ist und unser Retter, dann werden wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Dann werden wir zu seinem Volk dazugezählt, egal wer wir sind und aus welchem Hintergrund oder aus welcher Nation wir davor kamen oder sind oder kommen. Wir sind dann sein Volk. Und das ist die rettende Botschaft, die auch Petrus verkündigte, die wir heute noch verkündigen, der Grund, warum ich überhaupt hier oben stehe. Und Petrus glaubte das und irgendwie hat er es doch noch nicht ganz den Schritt rüber gemacht, ganz verstanden, was das bedeuten würde. Aber lass uns weiterlesen. Vers 24. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte: Steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen: Ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließt, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete: Vor 4 Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt, gegen 3 Uhr nachmittags in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlenden weißen Gewand vor mir. Er sagte: Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe und bitte Simon Petrus zu kommen. Er wohnt als Gast bei Simon dem Gerber in einem Haus am Meer. Da schickte ich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Da erwiderte Petrus: Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Jetzt ist der Groschen gefallen. Als Petrus Cornelius und seine Familie und Freunde begegnet, versteht er es endgültig. Er darf nicht bestimmen, wer oder was von Gott unrein ist. Er darf nicht sagen, diese Leute verdienen das Evangelium nicht. Er darf nicht Regeln aufsetzen, die Menschen davon abhalten, Jesus kennen und lieben zu lernen. Und ich weiß nicht genau, wann Petrus all dies zusammenfügte. Und ich glaube auch nicht, dass er wirklich versteht, was das bedeuten wird noch. Und das werden wir auch heute noch nicht mehr weiter ausführen, weil das kommt nächste Woche in der nächsten Predigt, in dem nächsten Teil des Textes. Aber ich denke, dass wir aus dem ersten Teil dieser Geschichte schon so viel lernen können. Und das eine habe ich ja bereits ausgeführt, ich habe gesagt, die Bedeutung von Gehorsam. Das ist Jesus' Wort gegenüber, auch wenn wir es noch nicht verstehen und noch nicht alles sehen, ja, dass wir einfach den nächsten Schritt gehen sollen. Weil Gehorsam drückt eine Liebe und ein Vertrauen aus. Aber es gibt noch etwas Zweites, was hier schon anfängt, was ich unglaublich schön finde zu sehen. Und es führt mich ein bisschen zurück zu meiner Anfangsaussage. Ich habe ja gefragt, gibt es denn was Größeres als eine Auferstehung mitzuerleben? Ich sage ein größeres Wunder. Und ich denke, wir bezeichnen Dinge als Wunder, ja, wo etwas passiert, was dann vor unmöglich erschien. Wo etwas bewegt wird, was unüberwindbar erschien. Und es gibt ein Ding, was für mich manchmal so unüberwindbar erscheint, so starr, so stur, wie nichts anderes auf der Welt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was meinst du genau? Ich frage euch mal, wann habt ihr das letzte Mal den Kopf geschüttelt und gedacht, oh, die Person, die wird sich nie ändern. Oder, oh, da werde ich mich nie ändern. Yep, ich meine uns, den Menschen, du und ich. Für mich ist das größte Wunder, wenn Gott das Herz verändert. Denn ich habe oft den Eindruck, dass das menschliche Herz das Sturste ist, was es irgendwie gibt in dieser Welt. Und Jesus ist fähig, das zu verändern. Das ist so ein großes Wunder. Und ich glaube, dass die Männer von Joppe, diese 6 Männer, die diese Totenauferstehung miterlebten von der Tabitha, hier sie mitbekommen, wo die ersten Heiden, also die ersten nicht-jüdischen Menschen, Jesus kennenlernen und als ihren Retter annehmen und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Sie das miterleben, dass das genauso, mindestens genauso ein großes Wunder ist. Weil ich glaube, wir verstehen gar nicht, wie krass diese Trennung war damals. Wie revolutionär dieser Gedanke war, dass wir ein Volk waren. Dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen war, sondern für jeden einzelnen Menschen in dieser Welt. Und dass er jeder hinzugefügt wird zur Familie, der an ihn glaubt. Und dass sie das miterleben durften, wie Gott das Schritt für Schritt das Denken verändert hat und das vorbereitet hat, dass es darauf hinausgeht, dass das passieren darf. dass diese Mauer durchbrochen werden darf, dass das Herzen dort verändert werden. Das ist ein wahnsinnig großes Wunder, was sie sehen durften. Gott verändert Herzen, er verändert Denken, er verändert das Sturste, was es gibt, das ist unser Herzen. Und er macht es Schritt für Schritt. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Schritt für Schritt sind wir bereit, wie Petrus zuzuhören, nachzudenken und vor allem im Gehorsam den Schritt zu gehen von dem, was wir bereits erkannt haben, was uns gezeigt wird, auch wenn wir den Rest noch gar nicht verstanden haben. Gehen wir diesen Schritt. Und sind wir auch bereit, unsere Grenzen oder Vorstellungen durchbrechen zu lassen von ihm? Drüber nachzudenken, wo wir vielleicht Dinge unrein nennen, die er rein nennt. Gehen wir die Schritte, die er uns aufzeigt. Gehorchen wir, auch wenn wir den Gesamtplan nicht sehen. Also dürfen wir uns fragen, wo müssen wir lernbereit werden und das größte Wunder in uns zulassen, dass Jesus mein Herz, mein Denken, meine Ansichten und mein Verständnis verändert und seinem anpasst. Amen.